Heute ist Montag, der 11. Januar. Mein Urlaub ist zu Ende. Schade. Aber es geht spannend weiter im Lukas-Evangelium. Mit Jesus gehen wir in die Synagoge von Kapharnaum. Übrigens, die nächste Synagoge bei uns ist in Wuppertal. Noch ein ziemlich neues Gebäude. Ist hochspannend, mit Juden über den Glauben zu reden. In ihrem Haus, als Gast. Aber jetzt gehen wir erst einmal nach Kapharnaum. Ich lese Lukas 4, 31 bis 37 aus der Basisbibel. Jesus zog hinunter nach Kapharnaum, einer Stadt in Galiläa. Am Sabbat lehrte er immer in der Synagoge. Die Zuhörer waren von seiner Lehre tief beeindruckt, denn in seinen Worten erkannten sie Gottes Macht. In der Synagoge war ein Mann, der von einem Geist beherrscht wurde, einem unreinen Dämon. Der schrie laut auf: He, was willst du von uns, Jesus aus Nazareth? Bist du gekommen, uns zu vernichten? Ich weiß, wer du bist. Du bist der Heilige Gottes. Jesus befahl dem Dämon streng: Sei still, gib den Mann frei. Da schleuderte der Dämon den Mann mitten in die Synagoge. Dann ließ er ihn frei, ohne ihm Schaden zuzufügen. Alle erschraken und fragten sich, welche Vollmacht und Kraft hat sein Wort? Er gibt den bösen Geistern einen Befehl und sie fliehen. Die Berichte über Jesus verbreiteten sich überall in der Gegend. Wir sind in Kapharnaum. Eine Stadt am See Genezareth, wichtige Wirkungsstätte von Jesus. Nach Matthäus war hier sein zeitweiliger Wohnort. Warum sagen manche Kapernaum? Das lässt sich leicht erklären. Die altgriechische Schreibweise des Ortsnamen Kapharnaum findet sich in sehr alten Handschriften des Neuen Testaments. Es gibt einige jüngere, und da lautet der Ortsname Kapernaum. Und diesen folgte Martin Luther bei seiner Übersetzungsarbeit. Daher sind wir Evangelen an Kapernaum gewöhnt. Kapharnaum ist aber wahrscheinlicher und die heutige ökumenische Schreib- bzw. Sprechweise, auf die man sich halt geeinigt hat. Wichtiger ist, Jesus folgt seiner Gewohnheit und nimmt am Synagogengottesdienst aktiv teil. Ja, da ist er normal, sag ich mal. Ein traditioneller Jude. Ein Jude geht in den Synagogengottesdienst. Ja, und natürlich sehe ich in dieser Tradition eine positive Prägung. Gottesdienste besuchen ist eine positive Gewohnheit. Aber schon im Neuen Testament, im Hebräerbrief, wird darüber geklagt, dass diese Gewohnheit unter Christen abnimmt. Also ein altes Trauerspiel. Und ich sag mal, in dieser Spannung stecken wir bis heute. Wer als Kind von frommen Eltern sanft zum Kindergottesdienst gebracht wurde und später zum Gottesdienst so ein bisschen überredend gezwungen wurde, der wird es mit dieser Gewohnheit nicht so leicht. Ja, da muss jeder seinen Weg finden und gehen, in Freiheit. Denn darum geht es im heutigen Text, um Freiheit. Da fällt mir ein Blick in die Geschichte, diese Gewohnheit des Synagogengottesdienstes oder überhaupt der Gottesdienstbesuchspflicht, die hat sich in der römisch-katholischen Kirche weiterentwickelt. Da gibt es tatsächlich die Sonntagspflicht bis heute, also die Pflicht zum Besuch einer Messe. Ich denke, dass das auch der Grund ist, warum sich katholische Christen und Kirchenchefs damit schwerer tun, den Präsenzgottesdienst wegen der Pandemie ausfallen zu lassen. Aber das nur so ein Gedanke nebenbei. Wo waren wir? Wir waren bei der Gewohnheit, einen Gottesdienst zu besuchen. Wie klingt das in deinen Ohren? Ja, ich finde, es gibt auch schlechtere Gewohnheiten. Nimm dir die Freiheit, deine Gewohnheiten bewusst zu entwickeln. Irgendwann tragen sie dich. Jesus ist in der Synagoge und die Leute geraten außer sich. Na, das finde ich schon mal eine schöne Reaktion, die man als Lehrer, als Verkündiger gar nicht so leicht erzielen kann. Die Leute staunen. Worüber? Sie staunen über seine Lehre. Ja, warum tun sie das? Seine Lehre, sein Wort ist voller Kraft. Also kraftvolle, wirksame Worte. Ganz ehrlich, danach sehnen wir uns als Zuhörerinnen und Hörer und wir sehnen uns als Pastoren und Pastorinnen genauso danach. Ein inhaltliches Verkündigungsbeispiel wie in der Synagoge in Nazareth wird uns nicht geliefert. Besser, Lukas schildert uns ein Beispiel seiner Wortvollmacht. In der Synagoge ist ein Mensch. Da steht Mensch. Ich weiß nicht, warum die Mann übersetzen. Da steht ein Mensch. Und der hat einen Geist eines unreinen Dämons. Das ist ein bisschen holprig im Hebräischen, aber ich sag's mal so, um deutlich zu machen, was nicht da steht. Da steht nicht unser Wort besessen, sondern hier wird ganz nüchtern und sachlich erzählt, dass ein Mensch einen unreinen Geist hatte. Ja, wir sind in der Antike. Natürlich ist die Welt voller Dämonen und Geister, Gespenster. Dämonenglaube war im Hellenismus ebenso Common Sense wie Dämonenaustreibung Common Practice war. Und das Gleiche gilt für das Judentum. Das gehört zum antiken Weltbild. Und natürlich ist das nicht mehr meine Welt heute. Oder müssen wir uns als Christen so einen antiken Teil des Weltbildes bis heute bewahren? Das ist eine gute Frage. Denn natürlich gibt es bis heute Länder, die dieses Weltbild teilen, die Aufklärung und Moderne so noch nicht erlebt haben. In Mali zum Beispiel, da war das anders. Und dann werde ich immer gefragt, ob ich an Dämonen glaube. Nein, ich glaube nicht an sie, ich glaube an Jesus. Halte ich es für möglich, dass es Geister gibt, böse Geister? Ja, das halte ich für möglich. Aber Lukas will uns nicht zum Geisterglauben führen, er will uns zum Jesusglauben führen. Man kann diesen Dämonen heute unterschiedliche Namen geben. Physische oder psychische Krankheiten, Strukturen wirtschaftlicher Ausbeutung oder kultureller Unterdrückung, soziale Ausgrenzung. Dämonen verhalten sich immer gleich. Sie besetzen Menschen und zerstören. So machen sie krank und der Mensch entfremdet sich von sich selbst und vom anderen. Für mich hat auch der Trumpismus etwas von einem unreinen Geist. Auch diese Welle des Populismus hat für mich etwas davon. Auch Antisemitismus ist für mich ein unreiner Geist. Wie treibt man diese Dämonen heute aus? Naja, wenden wir uns erst einmal den Text wieder zurück. Der Mensch in der Synagoge von Kapharnaum hat einen unreinen Geist. Und dieser unreine Geist ist aktiv. Der schreit. He! Und auf Griechisch heißt das er. Hat nur Lukas. Ich finde das klasse. Ein guter Schriftsteller. Das ist angeblich ein Ausruf des Erstaunens oder des Widerwillens. Kann man also auch anders übersetzen. Hey oder ah oder vielleicht auch ey. Also der gesprächige Dämon sagt: Was sollen wir mit dir, Jesus, Nazarener? Bist du gekommen, uns zu vernichten? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Manche finden das bestimmt sehr interessant, was so ein Dämon zu sagen hat. Das weckt Neugierde. Nicht bei Jesus. Der reagiert sehr klar. Er fuhr ihn an und rief: Schweig still und fahr aus. Also auf gut Deutsch: Schnauze und raus. So setzt Jesus seine Jesaja-Lehre um. Er ist der Geistbegabte. Er verkündet Freiheit, Befreiung. Darin liegt der bleibende Wert, die Botschaft dieser Erzählung bis heute. Jesus hat die Freiheit des Menschen im Blick. Er befreit Personen, die blockiert und gebunden sind, wodurch und von wem oder was auch immer. Das begeistert mich. Und das Besondere bei Jesus: kein langer Exorzismus, kein Beschwörungsritual, keine geheimnisvollen Vollmachtsworte. Nein, ganz einfach: Schnauze und raus. Kommt halt drauf an, wer das sagt. Wie leicht geraten wir Menschen in Bindungen. Auch Religion kann zu einer Bindung werden. Religion bedeutet vom Wort her Rückbindung. Da steckt was Positives drin. Wir brauchen die Rückbindung an Gott. Aber es gibt auch eine negative religiöse Bindung. Nämlich dann, wenn die Freiheit, die Reife blockiert wird. Traurig, wenn Frömmigkeit bindet und nicht Freiheit und Reife fördert. Jesus steht für Befreiung. Er steht für eine Bindung an Gott, die Freiheit hervorbringt. Das macht ihn bis heute attraktiv. Dieser Jesus lockt mich zu sich, zu Gott. Das berührt mein Herz tief. Der Mensch wird von dem Dämon in die Mitte der Synagoge geschleudert. Er fährt aus, ohne dass weiter Schaden zugefügt. So schildert es nur Lukas. Jesus ist also nicht nur der Stärkere, sondern sein ganzes Auftreten strahlt Souveränität aus. Darf ich dir eine Frage stellen? Wie sehen deine Freiheitserfahrungen mit Jesus aus? Befreit Jesus auch heute? Ja, sicher. Jesus führt in die Freiheit. Aber ganz ehrlich, solche Punkte, aktuellen Befreiungserfahrungen, wie wir sie hier in Kapharnaum geschildert bekommen haben, die habe ich seltener erlebt. Auch finde ich, dass unsere Bindungen heute oft viel subtiler sind. Unsere Süchte und Bindungen sind versteckter. Und oft arrangieren wir uns mit ihnen, oder? Und wer ist schon wirklich frei? Wir brauchen lichtvolle Worte, kraftvolle Worte, die uns ein Licht aufgehen lassen, sodass wir einsehen, wo wir Befreiung brauchen. Mir dient das Fasten zur Wahrnehmung der eigenen Freiheit. Nur worauf ich verzichten kann, davon und dazu bin ich frei. Und dann ist es meine Erfahrung, dass Jesus durch einen Prozess befreit. So lange, wie ich mich in Bindungen hineingelebt habe, so viel Zeit brauche ich, um in die Freiheit zu kommen und um sie auch zu bewahren. Ja, das ist eine persönliche Erfahrung. In Glaubenszeugnissen wird öfter von punktuellen Befreiungen und Heilungen geredet. Ja, auch das gibt's. Meine Erfahrung heute ist eher wachstümlicher Art. Vielleicht gehört das auch zu meinem Weltbild. Vielleicht geht Jesus auf jedes individuelle Weltbild ein. Auf jeden ganz persönlich. Auf jeden Fall macht diese Erzählung die Tür auf. Freiheit. Der Gottessohn, der Geistempfänger, ist der Befreier. Da, wo Jesus ist, da wirkt er Freiheit. In diesem Sinne, Shalom.